Und damit verlassen wir den offiziellen Teil der Sendung und gleiten hinüber in den Podcast-Bonus-Track, natürlich mit dem versprochenen Ausschnitt aus der Buchpräsentation Tonspuren zum 20. Juli 1944, Wolfgang Bauernfeind.
Naja, das war im Grunde eine am Anfang gut geplante Aktion. Wie der ganze 20. Juli, man hat behauptet, es wird gegen Hitler geputscht, haben die Putschisten gesagt. Und deswegen müssen wir jetzt Hitler und Leute schützen und haben dann die SS entwaffnet. Das war also ein ganz raffinierter Trick. Und so haben sie einen braven Major Jakobs mit seiner Kompanie in Marsch gesetzt. Der soll mal hierher gehen und soll das Rundfunkhaus besetzen. Und das hat er auch gemacht. Befehl ist Befehl. Der wusste ja gar nicht, was gespielt wird, ja. Und dann erst durch Telefonate mit Goebbels, gab es natürlich Standleitung Goebbels, Haus des Rundfunks, wurde er aufgeklärt, Hitler sei gar nicht umgekommen, er lebt noch und dieses Argument, es sei ein Putsch, sei gar kein, von den 20. Juli-Leuten, sie seien die eigentlichen Putschisten, das kam dabei raus. Also Major Jakobs rückte wieder ab und der Mann, der vom Widerstand mit der Straßenbahn vom Bändlerblock hierher kommen sollte, um dem Jakobs zu sagen, jetzt lass mich mal, wir gehen jetzt hier an die Mikrofone und verkünden den Sieg des 20. Juli. Dieser Mann kam natürlich mit der Straßenbahn nie hier an. Also das ist auch ein Hinweis darauf, dass es drunter und drüber ging nach dem Attentat von Stauffenberg auf Hitler und dass die Dinge nicht richtig und gut organisiert waren. Das ist ein kleines Kapitel in dieser Geschichte.
Springen wir ans Kriegsende. Das Haus des Rundfunks wurde von der Roten Armee besetzt und sie setzten Hans Mahl ein als ersten Chef des Berliner Rundfunks. Am 13. Mai 1945 ging dieser auf Sendung, also 5 Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht. Wir hören dann auch gleich Karl Eduard von Schnitzler, den späteren Chefkommentator des deutschen Fernsehfunks/DDR-Fernsehens, der dann auch die Abriegelung des Hauses Rundfunks durch britische Alliierte mit Stacheldraht erlebte.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen, der große Vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende.
Am Morgen des Dienstags dann Dienstag am Vormittag kam dann der englische Stadtkommandant und verhandelte mit mir. Der sagte ganz kalt lächelnd, es kann jeder raus, es kommt keiner rein und es kommt nichts mehr rein. Ich sagte also aushungern. Doch wenn Sie so wollen, ja. Daraufhin habe ich diese Situation meiner Mannschaft dargelegt. Ich habe die alle zusammengerufen in die große Eingangshalle. Im Westen rätselte man darum herum. Es war natürlich interessant zu erfahren, wie viele denn da nur eingeschlossen waren. Die Schätzung im Westen ging damals zwischen 300 und 200. Wir waren 64.
Die Freiheitsglocke läutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Wir senden über Mittelwelle mit 566 Kilohertz, über Ultrakurzwelle mit 90,0 Megahertz und über den Drahtfunk im Langwellenbereich mit 291 Kilohertz. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954.
Bei der Funkausstellung kam also der SFB als Vorreiter der Telefonie und hat fleißig Sendungen gemacht hier. Und dann gab es am Ende der Funkausstellung eine große Pressekonferenz mit allen Intendanten der ARD. Und diese Pressekonferenz war eine Katastrophe, was die Stereophonie anfing. Die alle große Zurückhaltung machen wir vorläufig noch nicht. Und die Leute wollen das vielleicht gar nicht und wie auch immer. SFB kann noch ein bisschen diskutieren.
Das dritte Programm will niemanden unterhalten, aber es wird bemüht sein, seinem Publikum Gelegenheit zu geben, sich selbst zu unterhalten. Und alles das will es und wird es tun, ohne Kompromisse zu machen.
Nein, Sie stören das. Herr Basich, ganz kurz, es ist gar nicht so lange.
Wollen Sie sich hinsetzen?
Ja, es geht ganz schnell. Erstens, ja. Wäre es möglich, dass Sie im großen Sendesaal mit uns jetzt eine Diskussion führen?
Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Gespräch mit der Delegation hier führen.
Mit dem 9. November 1989 beginnt ein gesamtdeutsches Spiel in mehreren Akten, das natürlich auch den Rundfunk betrifft. In diesem Spiel gibt es Haupt- und Seitenwege, auch Sackgassen. Es gibt Hauptrollen zu vergeben und zahlreiche Nebenrollen. Dabei werden auch Kulissenschieber, Souffleure und Statisten sein. Am Ende werden bei diesem Spiel die Wiedervereinigung und die Neuordnung der Rundfunklandschaft im Osten stehen. Und es wird nicht nur von Gewinnern, sondern auch von Verlierern die Rede sein. Sie werden sich auch alle im Haus des Rundfunks treffen, das eine der wichtigsten Bühnen bei dieser Aufführung ist.
Die Nachrichten.
Es ist 0 Uhr. Hier ist der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der neue Fusionssender aus SFB und ORB. Sie hören Nachrichten.
Wenn ich darüber nachdenke, dass in diesem Haus Menschen in den Tod getrieben wurden, weil sie nicht hierher passten, weil sie Juden waren, weil sie Kommunisten waren, wenn ich daran denke, dass hier Josef Goebbels einen Schreibtisch hatte und Eduard von Schnitzler, dann sage ich, mehr Geschichte unseres Faches an einem Platz ist nicht denkbar. Und die wollen, dürfen und müssen wir bewahren.
Die RBB-Intendantin Dagmar Reim in einer kleinen Collage, die Wolfgang Bauernfeind zusammengestellt hatte, um die fast 80-jährige Geschichte des Haus des Rundfunks mal akustisch Revue passieren zu lassen. Wir springen nochmal zurück in die Anfangszeit und da gab es schon einen kleinen dreijährigen Peter Bosse. Peter Bosse, bekannt geworden in der DDR-Ära, besonders durch die Sendung 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spreeathen auf dem Berliner Rundfunk, aber auch als Gründer des Senders 50 Plus, das dann später Spreeradio hieß. Aber zurück zum dreijährigen Peter Bosse.
Sie dürfen nicht vergessen, ich bin 1931 geboren, am 15. Januar, also 8 Tage bevor dieses Haus eröffnet wurde. Und bin dann 1934 das erste Mal hier in das Haus gekommen durch die Tatsache, meine Mutter war befreundet mit Paula Klüpfer. Und Paula Knüpfer machte nun die ersten Kinderstunden und suchte Sprecherkinder, wie sie das nannte, mit denen man diese 2 Stunden von 10 bis um 12 jeden Sonntag unterhaltsam füllen kann, sodass also auch die zu Hause zuhörende Kinderschar, dass die wirklich am Rundfunkgerät gefesselt ist. So, ich hatte eine Schwester zu dieser Zeit, die 1 Jahr älter war als ich, die aber sehr zurückhaltend war, während ich mit der Gusche immer vorne weg, sodass Paula sagte, du Hilde, bring mir dein Lümmel mit. Und damit begann das Schicksal. Ich kam hier in dieses Rundfunkhaus und wie das heute auch so schön durch das Buch noch einmal lebendig geworden ist, fast alle Menschen haben, wenn sie dieses Haus betraten und auch heute noch betreten, einen tiefen Atemzug gemacht und sagen, wow, das gibt es ja gar nicht. Das, man weiß nicht einmal, wo man die Architektonik, wo man die lassen soll. Ist das nun schon Bauhaus oder nicht oder so? Und wer von Pölzig nur weiß, der fragt sich sofort, wer ist der Urheber? Und das habe ich nun als kleiner Junge auch empfunden, aber dem Kind gemäßen. Wow. Ich habe die Augen sicherlich aufgesperrt und das also hier betrachtet und wollte als allererstes auf dem Linoleum hier rutschen, schlittern. Das war die erste Rüge, die ich dann auch von meiner Mutter sofort bekam, benimm dich hier. Dann sah ich den Paternoster.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch für ein Kind Karussell fahren den ganzen Tag.
Kein Halten mehr, ich musste in den Paternoster hinein. Und so gesehen habe ich mit den Eindrücken, die mir das Haus gaben, 1, 2 fix ein neues Zuhause gehabt. Bin in den Sendesaal geführt worden, hatte auch wieder nur zu staunen, Meine Mutter war weg. Die Paula Knüpfer war die, die für mich die Bezugsperson war, weil sie ja bei uns zu Hause oft genug schon zum Kaffee war. Also ich kannte sie ja von ihren Besuchen, sodass ich hemmungslos einherplapperte. Sie stellte mich vor, wir haben neue Sprecherkinder, hier ist der kleine Peter. Nicht, na ja, und du siehst ja sehr schick aus, hast ja einen schicken Anzug an. Ach, ist nichts Besonderes, hat Mutti aus Papas Alten gemacht. Und so bin ich also sofort locker vom Hocker ins Gespräch gekommen. Dann haben wir gesungen, weil die Geburtstagskinder immer jeden Sonntag geehrt wurden. Das hübsche Lied, ich freue mich, dass du geboren bist und hast Geburtstag heute. Dieses Lied ist übrigens jede Sendung gelaufen, jeden Sonntag, über Jahre. Dieses Lied kannte man in ganz Deutschland, denn den Berliner Rundfunk konnte man ja in ganz Deutschland hören. Und was der Gag ist, dieses Lied hat die Paula Knüpfer geschrieben, keine Ahnung über Thema Tantiem etc. pp. Das ist erst in den 80er Jahren vom Meisel Verlag aufgestöbert worden und dann archiviert und auch mit GEMA etc. pp. Versehen. Also die Frau wäre steinreich geworden, weil das Lied auch heute noch melodiös bekannt ist und so. Naja, gut, wir haben dann musste ich mein Singen vorführen. Ob ich denn nun eigentlich auch selber singen kann, was für Lieder und so, da habe ich gesungen, Hänsel und Gretel verliebten sich im Wald und was weiß der Teufel. Ergebnis, die Hörer wollten nicht wahrhaben, dass ich 3 Jahre bin. Schrieben an die Knüpfer, der Lümmel ist niemals 3 Jahre alt. Naja, und da hat sie dann den ein Bildreporter der damaligen Zeit von der Zeitschrift Hört und Sieht. Es gab ja noch gar kein Fernsehen, aber die Zeitung hieß schon Hört und Sieht. Und da wurde dann eine Bildserie von mir gemacht und jetzt ging das wieder, das Theater, los. Jetzt sagten die Hörer, naja, wenn der so klein ist, dann ist das ein Lilliputaner und so. Ja? Also ich wurde einfach gar nicht akzeptiert. Ich stand ja auch immer auf dem Stuhl. Ich musste auf einem Stuhl stehen, weil das Stativ von der M1, also von dem Mikrofon, dieses Flaschenmikrofon, nicht dieses Irrsinn hier, das ging gar nicht in den Halter hinein. Es hatte auf 1 Meter Endpunkt. Also musste ich auf den Stuhl, damit ich da überhaupt rankomme. Nicht? Naja, und so verbrachte ich also Sonntag für Sonntag hier bei der Paula Knüpfer und durch die Häufigkeit dieser Sendungen bin ich dann natürlich sehr aufgefallen. Dann kamen die Leute vom Film und damit fing dann meine Filmkarriere an. Aber dem Rundfunk bin ich immer treu geblieben.
Peter Bosser.